findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. In der Lunchbox, lieber Florian, und ich freue mich, dass du hier bist. Aber für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wer ist denn der Florian? Das ist der Florian Kretschmer, den vielleicht auch schon ganz viele kennen, als ganz umtriebig da draußen im Netz, zumindest so begegnest du mir. Und ich würde gerne einsteigen mit dir, mit dem Thema, welche drei Hashtags würden dich am ehesten und am besten persönlich beschreiben? Und ich gucke dann mal, ob ich dem auch zustimmen würde oder ob ich noch andere finden würde.
Ja, das würde mich natürlich dann auch interessieren, deine Rückmeldung. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Nina, in die Lunchbox. Ja, drei Hashtags. Der erste wäre für mich zusammen. Der zweite wäre aus meiner Perspektive machen. Und der dritte könnte lauten Think Big.
Wie kommt man dahin, dass du den genommen hast? Also was ist ganz groß für dich?
Ja, ich glaube, der hängt auch mit dem zweiten zusammen. Also lass uns mal out of the box, lass uns mal Visionen entwickeln, die vielleicht unmöglich erscheinen. Denn es ist doch wie immer, ich glaube, du wirst es selber kennen, beim Machen wird es automatisch ein Stück weit kleiner. Und deswegen lass uns trauen, lass uns mutig sein, ganz, ganz groß zu denken, uns auch in eine große Relation zu setzen, vom Individuum zum Weltbürger. Und dann lass uns die großen Pläne schmieden und schauen, was wir davon umsetzen können.
Du bist ja Lehrer. Du bist Lehrer und hast ganz große Pläne. Du machst ganz viel. Also man begegnet dir überall, wo man eigentlich so ein bisschen Schule neu denken, lernen möchte oder auch erleben will. Du bist mir damals auf LinkedIn begegnet, wie du mit Rahel Tob unterwegs warst und berichtet hast über einen Aufenthalt mit auch in den USA, den du hattest. Und da habe ich gedacht, Mensch, was ist das denn eigentlich für einer, der da so viel auch mitmacht? Und wenn ich dir jetzt immer wieder begegne, dann bist du auch ganz viel unterwegs und sagst, was du unter Schule auch mit verstehst, wie du auch Schule denkst. Wie kommt es oder wie ist der Weg dahin gekommen bei dir, dass du tatsächlich dieses Normal, was man vielleicht kennt, gar nicht als normal in Schule bezeichnet, sondern tatsächlich eben immer daran denkst, wie kann man Schule verändern und wie kann man Schule besser machen?
Zum einen kommt das wirklich aus einem eigenen Antrieb, dass ich eine Verantwortung, also ich bin wirklich Lehrer, das ist das, was ich grundständig mache und sehr, sehr gerne mache und was ich denke, was ich auch ganz gut mache. Und da empfinde ich eine große Verantwortung. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Beruf machen darf. Empfinde aber in diesem Beruf halt eben eine Verantwortung gegenüber den jungen Menschen, die ich da auf ihrem Weg begleiten darf, beim Heranwachsen, beim Fragen stellen, beim neugierig sein hoffentlich. Und das hat mich immer geleitet, hat mich immer begleitet, auch auf meinem Weg. Und dann gab es die Möglichkeit, eine Weiterbildung, eine Zertifizierung, eine universitäre Weiterbildung zum Lernraumentwickler zu machen. Und während dieser universitären Weiterbildung bin ich Margit Rassfeld begegnet. Und das in Südtirol und das zwei Tage lang. Und ganz ehrlich, diese Gespräche am Esstisch oder in den Workshops haben mir einen Horizont eröffnet, den ich zuvor einfach nicht gesehen habe. Ich dachte, Schule muss so sein, wie ich Schule erlebt habe und ich kann da nur minimale Dinge ändern. Also ich würde sagen, Margit war wie eine, ja, also Horizonterweiterung war eine Inspiration für mich. und hat mich unglaublich ermutigt. Denn wie funktioniert sowas, hast du gefragt? Also ich denke, es ist immer ganz wichtig, dass nach der Inspiration, dass man losgeht. Dass man losgeht, dass man das Gewohnte, dass man das Bekannte verlässt. Und das meine ich durchaus örtlich. Dass man rausgeht, dass man an Orte des Gelingens geht oder auch des Scheiterns geht. Aber raus aus dem eigenen, um etwas Neues zu sehen und zu erleben und ins Gespräch zu kommen, in den Austausch zu kommen mit Leuten. Und dann, glaube ich, wenn man sich einmal auf den Weg gemacht hat, dann will man auch gar nicht mehr aufhören.
Wie hast du dich damals so auf den Weg gebracht? Also es ist ja jetzt nicht so typisch, ne? Es gibt ja viele Lehrer, die sich zwar auf den Weg machen und die auch dabei sind. Es gibt aber auch noch einen großen Anteil an Lehrern oder Lehrkräften, die das gar nicht so sehen oder auch bis dahin gar nicht gekommen sind auf ihrem Weg in Schule und auch ein anderes Verständnis haben. Und jetzt hast du ja auch gesagt, vielleicht gehen wir noch mal 2 Schritte zurück. Du hast Schule anders erlebt. Wie hast du Schule erlebt oder was war Schule für dich ursprünglich?
Schule war so, wie es meine Eltern, meine Großeltern und ich selbst erfahren haben. Schule war eine Gleichmachanstalt, gleichaltrige Kinder. Der Dirk Suhr spricht immer von den 7G, wo gleichaltrige Kinder zur gleichen Zeit im gleichen Raum, bei der gleichen Lehrkraft, zum gleichen Thema unterrichtet werden und im Idealfall auch die gleichen Ergebnisse, nahezu gleichen oder vergleichbare Ergebnisse produzieren. Und also extrinsisch, direktiv, das war für mich Schule. Und dann gab es natürlich so Highlights durch AGs oder durch Projekttage oder wie etwas, die das oder auch Klassenfahrten. Ausflüge, Exkursionen, die dieses Normal, was ich, also in Anführungsstrichen natürlich normal, was ich gerade beschrieben habe, dann mal so ein bisschen durchbrochen haben und mal ein bisschen leichter gemacht haben. Und ja, es gab Fächer, es gibt Stunden, es gibt Noten, alles so Aspekte des von mir empfundenen Normalen. Und da änderte dann auch irgendwo meine Vorstellungskraft. Und für mich war von vornherein wichtig, dass die professionelle Beziehungsebene, dass das stimmt, also das auch, was Hetty ja dann im Endeffekt auch herausgearbeitet hat in seinen Studien, welch großen Einfluss das einfach auch auf Lernerfolg hat. Gut, und dann war Ende im Karton.
Dann war Ende. Wie ging der Weg weiter, dass du plötzlich gesagt hast, so das willst du aber für dich sogar ändern? Also du möchtest gar nicht so unterrichten, sondern verstehst Unterrichten vielleicht auch ganz anders. Wie kam das tatsächlich?
Das war tatsächlich wirklich durch die Gespräche mit Margit Rasfeld. Also das, was sie zu berichten wusste aus ihrer Schule in Berlin damals noch, die Evangelische Schule Berlin Zentrum, da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht Schule sein. Das kann doch gar nicht funktionieren. Wie geht das? Die tricksen da doch irgendwie. Das hat doch mit Schule in meinem Verständnis so wenig zu tun. Also das kann doch gar nicht erlaubt sein. Ne? Auch das war, ich glaube, also auch dieses, also ich will jetzt nicht von Angst sprechen, aber von empfundenen Grenzen oder was ist in Schule erlaubt und was ist eben nicht erlaubt? Das war alles so eine empfundene Wahrheit, die ich in mir getragen habe und dass mir der Mund offen stand und dass ich gesagt habe, was das geht in Deutschland? Ja, und das geht sogar nicht nur in Deutschland, also nicht nur in Berlin, sondern das geht auch bei dir in Nordrhein-Westfalen und ich sage, das kann es doch nicht sein. Also das war einfach die Inspiration und dann bin ich rausgegangen, habe noch weiter Augen und Ohren offen gehalten und habe Orte besucht, wo es anders gelingt, wo es einfach gelingt. Und habe dann mit unheimlich viel Mut mir immer wieder Energie geholt. Das ist so, wie ich, das nehme ich bis heute noch wahr. Und auch bei den erfolgreichen Schulen, die es überall, nicht nur in Deutschland, sondern die ganze Welt über verteilt gibt. Aber auch halt eben in Deutschland gibt es so viele gute Beispiele, dass die Gemeinschaft, die Gesellschaft, in der wir leben, die trägt diese Wahrheit, die ich in mir trug, ganz fest in sich. Und das schleift sandpapierartig selbst die innovativsten Systeme immer wieder rund, immer wieder gleich rund. Und deswegen bedarf es gerade in diesen, weil das ist ja nicht normal, was diese innovativen Schulen machen, könnte man sagen oder könnte man meinen, sollte das neue Normal sein, aber es ist es in der Wahrnehmung häufig noch nicht. Und das schleift die immer ganz schön rund in allen Gesprächen, wenn man über Schule redet, wenn man über Unterricht redet, über die Fächer, über die Noten, dann sind sich alle immer ganz schnell einig. Das ist noch schlimmer, Nina, als bei der Herren-A-Nationalmannschaft im Fußball, wo wir 60 Millionen Menschen in Deutschland auf den Couchen sitzen haben, die viel besseren Bundestrainerinnen und Bundestrainer wären als der aktuelle. Bei Schule sind es sogar noch mehr, die genau wissen, wie Schule funktioniert. Und das ist so hinterlegt in meiner Wahrnehmung, dass man wirklich ja schon eine gewisse Resilienz braucht und auch eine gewisse Energie sich immer wieder durch die Gespräche mit gleichsinnigen Menschen holen muss, um beim nächsten Tag wieder loszulegen und sagen, komm, doch, wir sind auf dem richtigen Weg unterwegs, lass uns das weiter durchziehen und lass uns da auch standhaft bleiben. Mhm. Genau.
Wie hast du denn dann angefangen, das sozusagen bei dir in der Schule auch in die Umsetzung zu bringen? Also wenn man Dinge hört, dann ist es ja immer noch hören, ist ja noch ein bisschen was anderes als machen. Jetzt hast du ja auch machen als Hashtag gewählt. Wie kommt man da in die eigene Umsetzung, quasi das eigene Bild, das man hatte, über Bord zu werfen und zu sagen, ich versuche mich daran, jetzt es anders zu machen?
Also schlussendlich, wenn man den Horizont, den eigenen Horizont erweitert und dann auch wirklich auf Leute zugeht und in den Kontakt mit Leuten kommt, dann passiert ja eines automatisch. Es baut sich oder es entsteht ein Netzwerk. Man weiß dann immer mehr, welcher Gesprächspartner, welcher Mensch ist gerade für mich ansprechbar, zu welchem Thema. Das gibt erstmal eine Art von Sicherheit, aber das bestärkt oder hat mich zumindest bestärkt. Und dann ist natürlich irgendwo das Mindset ganz ehrlich, und ich glaube, das ist auch eine. Ich bin kein Freund von Schubladendenken, aber ich möchte das jetzt hier nochmal lassen. Ich glaube, in Deutschland weiß jeder, was nicht geht, warum es nicht geht oder wieso etwas verboten ist. Das kann dir in Deutschland jeder sagen. Und du brauchst aber schlussendlich, und das ist bei mir, dieser Groschen ist dann irgendwann auch gefallen, genau das gegenteilige Mindset. Nicht eine Realitätsverweigerung oder eine komplette Naivität. Schon ein Bewusstsein dafür, in welchen Grenzen man sich bewegt und was eventuell auch schwierig zu erreichen ist. Aber es braucht halt die große Vision, das große Denken, also mein dritter Hashtag Think Big, ganz ehrlich, damit man das Big Picture irgendwo hängen hat. Und das darf durchaus weit weg sein und der Weg dorthin muss noch gar nicht ausgetrampelt sein. Aber wenn ich das vor Augen habe und das klar für mich definiert ist, dann ist es das Mindset, den Weg dorthin zu finden und nicht die Hindernisse ausschließlich zu sehen und mich daran aufzuhalten und zu sagen, das klappt bei uns nicht, das können wir gar nicht machen, weil. Da sind alle immer ganz schnell dabei, aber das ist natürlich furchtbar hinderlich für Innovation, das ist ja tödlich für Innovation, dann bleibst du, dann bewahrst du nur, konservierst du nur und schaffst keinen Wandel. Und über diese Netzwerke und über diese Möglichkeiten, die auch über Netzwerke entstehen und die man sieht und wo man sagt, guck mal, das ist ja geil, geht es darum, genau wie du es gerade sagst, Leute mitzunehmen. Ich habe das große, große Glück gehabt, dass ich damals, als ich eine Veränderung an meiner Schule bewirken wollte und das im Endeffekt auch geschafft habe, dass mein Schulleiter oder sogar das Schulleitungsteam damals gesagt hat, dann zeig uns das mal. Dann nimm uns mal mit zu einem Ort, wo das gelingt. Wir möchten das sehen. Du kannst uns hier, ja Nina, wie du es gerade sagst, viel erzählen. Und diese grundsätzliche Bereitschaft, die war da. Und das war ein ganz großes Glück. Und wenn Menschen das Gelingen erleben, dann passiert etwas mit ihnen. Und dann erweitert sich ihr Horizont und sie halten auf einmal Dinge im eigenen System auch für möglich, die sie vorher abgelehnt haben, nach dem Motto, ja, gute Idee, aber bei uns geht das nicht, weil.
Wie dehnbar sind denn dann sozusagen deine Grenzen geworden? Oder wo hast du gelernt, sozusagen auch die Grenzen ein Stück weit dann für dich neu abzustecken? Kannst du mal so konkrete Beispiele sagen, was du vorher vielleicht gemacht hast und irgendwie nachdem du vieles Neues eingeführt hast, für dich auch im Unterricht, wie sozusagen für dich da die Erweiterung aussieht oder ausgesehen hat?
Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ist einfach den Raum als gestaltbar zu begreifen. Wie gesagt, das war die Weiterbildung zum Lernraumentwickler. Und die Schule als Lernraum mit offenen Türen, eine offene Schule, also wie selbstverständlich zu bespielen, den Klassenraum zu verlassen. Im Klassenraum selber Lernen Orte zuzulassen, die den Schülerinnen und Schülern gut tun, sich auf dem Boden vielleicht lernend hinzuknien, hinzulegen, auf den Bauch zu legen und zu lernen oder draußen in der Bewegung nach dem Motto, Mathe kann ich am besten auf dem Trampolin lernen. Jetzt bin ich kein Mathelehrer, aber die Aussage gab es mal. Das einfach zuzulassen, Selbstständigkeit, die Kinder in Bewegung zu bringen, freizulassen, nicht nur Bewegungspausen in irgendeiner Form in diesem Stundenraster einzubauen. Das Stundenraster, das ist etwas, das kann ich nicht einfach verschieben. Also wenn an meiner Schule, und so ist es, im Stundenraster gelehrt wird, dann ist es mit immensem Aufwand verbunden und großen Schwierigkeiten verbunden zu sagen, hör mal, lass uns doch mal einen Tag hier so und so zu machen. Wenn das nicht in einen schulallgemeinen Projekttag oder so eingebettet ist, bleibt mir meine Fachstunde oder meine Fachstunden. Aber wie ich diese Fachstunden inhaltlich, also nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Lernraum, welche Lernräume ich eröffne, das hat sich zum Beispiel geweitet, noch viel mehr geweitet, weg von den Bewegungspausen hin zu wirklich, wir haben Phasen, auch so etwas wie das Pomodoro-Prinzip zu sagen, also nicht zu lange Inputphasen, kurz halten, selbstständig erarbeiten, Eigenverantwortlichkeit übertragen auf die Schülerinnen und Schüler, denen auch unglaublich viel, genau das ist auch noch ein Punkt, Mitgestaltung der Unterrichtsinhalte. Da war ich vorher viel zu eng, viel zu eng. Da war ich mir relativ sicher, dass das, was im Curriculum steht, dass ich dafür Verantwortung trage, dass das bitte nahezu 1:1 auch ankommt und umgesetzt und bearbeitet wird. Und inzwischen habe ich das Curriculum nach wie vor im Blick. Also es geht nicht hier um Grenzen zu überschreiten oder Regeln zu brechen, aber ich überprüfe andersweitig, dass der Kompetenzerwerb, der innerhalb des Curriculums niedergeschrieben ist, dass die Schülerinnen und Schüler den erreichen und dass die da ihren Weg aber viel selbstbestimmter wählen dürfen und auch über die Inhalte mitbestimmen dürfen, über die wir zu den Kompetenzen kommen.
Wie sieht da so ein konkretes Beispiel mal aus? Bei was haben zum Beispiel die Schülerinnen mitbestimmt?
Also ganz ehrlich, wir haben das Thema jetzt konkret aktuell, 9. Klasse, meine Klasse, Gesellschaftslehre, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Da gibt es einen allgemeinbildenden Teil, was wirklich alle mitbekommen und wo auch alle Aufgaben zu bearbeiten müssen. Und dann geht es in den vertiefenden Teil. Und da dürfen Sie in diesem Themenkomplex wählen, ja, was ist denn da eigentlich ein spezielles Thema? Was will ich da besonders herausarbeiten? Was interessiert mich? Worüber wird eigentlich kaum gesprochen? Und da kommen die tollsten und die vielfältigsten Dinge zustande, ob es die Geschichte des eigenen Dorfes ist oder die Geschichte des Sports oder die klassischen Themen, die man vielleicht auch im Schulbuch fände. Also, ach genau, auch der Weggang vom Schulbuch ist bestimmt auch noch ein gutes Beispiel. Ich habe mich da immer an Kolleginnen und Kollegen oder auch an der Fachschaft sehr früher orientiert. Und da war das Schulbuch und die Entscheidung, welches Lehrwerk haben wir denn? Das waren wirklich unterrichtsprägende Entscheidungen. Und welche Seiten, wo bist du denn gerade? Und was hast du denn da für eine Aufgabe? Wie fandest du denn die? Und davon einfach wegzugehen und zu sagen, pass mal auf, wir haben die Grundlage. Und das Schulbuch, solange wir das noch haben, ist es da und kann auch genutzt worden, als Informationsquelle auch für die Schülerinnen und Schüler. Aber es muss nicht, und es ist schon gar nicht, unser roter Faden, der uns durch diese Unterrichtseinheit und durch dieses Thema leitet.
Das hat ja viel mit Haltung auch zu tun, wenn man plötzlich sagt, so ich entwickle das ein Stück weit anders und ich lasse da auch los. Die kommt ja nicht von heute auf morgen. Gibt es auch immer mal irgendwie Zweifel oder Selbstzweifel auch mal, die hochkommen, wenn du das irgendwie noch ganz klassisch bei vielen anderen Kollegen und Kolleginnen erlebst?
Zweifel oder Selbstzweifel nicht. Ich nehme das schon zum Anlass, mein Handeln zu reflektieren und auch meine Perspektive auf Bildung zu hinterfragen. Aber nicht mit einem zweifelnden, sondern wirklich mit einem reflektierenden Blick. Und es ist eine Haltungsfrage, ja, das fängt ja auch schon da an, ob man Möglichkeiten sieht oder eben nach Hindernissen sucht. Klar ist das eine Haltungsfrage und das ist schwierig. Aber was mir auch unglaublich hilft, weil ich mir da unheimlich sicher bin, ist, du hör mal, Nina, wir Menschen sind ganz, ganz, ganz verschieden. alle Menschen. Und das hat uns auch so, das macht uns eigentlich auch so stark und so widerstandsfähig, diese Verschiedenheit. Und die gilt es maximal zu respektieren und die Stärken zu suchen, auch im Sinne einer Rolle in der Gemeinschaft. Wer kann und möchte was in welchem Maß beitragen? Und von daher, du ganz ehrlich, das, was ich mache, ist nicht der goldene Weg. Und so sollen es alle machen, weil nur so geht es und das ist die Zukunft der Bildung. Nee, 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 das stimmt nicht. Es braucht die Vielfalt. Ich glaube, das ist, also wenn man will, also wenn ich wollen würde, dass mir jemand folgt oder Kollegin oder wie auch immer, dann würde ich sagen, akzeptiert die Vielfalt und geht weg von dieser Gleichmacherei. Das wäre, glaube ich, so ein Wahlspruch, den würde ich raushauen und würde sagen, ihr seid gut so, wie ihr seid, aber lasst bitte die Schülerinnen und Schüler auch gut sein und so, wie sie sind und nehmt sie so an und fördert sie und begleitet sie, unterstützt sie und lernt von ihnen. Gerade in der heutigen Zeit, mein Gott, auch das war auch noch so ein, ich stehe vorne, ich komme mit dem Wissen, ich weiß aber auch, was am Ende der Stunde hinten rauskommen soll und alles, was von dem abweicht, ist schon wieder irgendwie nicht gut. Das, ne, weg damit, bitte. Ich habe eine riesengroße Verantwortung, das habe ich eingangs gesagt, diese jungen Menschen begleiten zu dürfen auf ihrem Weg, in ihrer Bildungsvita, wie auch immer, da fehlt mir ja gerade das Wort.
Vielleicht einfach auch auf ihrem Lebensweg, ne, den man in Schule hat.
Leben lernen, ja auch. Ne? Also Bildungslaufbahn, genau, ist vielleicht so das richtige Wort, also sie dabei zu begleiten und halt auch sicherzustellen, dass wir brauchen ja irgendwie einen gemeinsamen Fundus. Wir müssen ja miteinander sprechen können. Du musst mich ja verstehen. Und auch wenn ich mal eine Metapher raushaue, du musst ja, ne, und so grundsätzliche Sachen wie die Uhrzeit, Gewichte, also ich will jetzt das nicht alles aufzählen, aber wir brauchen eine gemeinsame Bildung, eine gemeinsame Basis, auf derer wir uns auch unterhalten können. So. Und dann geht es aber ganz schnell los, zu schauen, du bist, Nina, du bist so gut, so wie du bist. Was kannst du beitragen? Und dann ist natürlich ganz schnell worauf hättest du gerade mal Lust, dich weiterzuentwickeln? Wo bist du neugierig? Und da ist natürlich ganz schnell auch die Idee da oder vielleicht der Impuls da, sich nur die leichten Dinge rauszusuchen. Und da bin ich als Pädagoge aber dann wieder gefragt. Das ist ja kein Laissez-faire. Das ist ja kein, hier darf jeder machen, was er will und dann sind alle glücklich. Das Gegenteil ist der Fall. Dieses hohe Maß an Freiheit bedeutet ein ganz, ganz, ganz hohes Maß an Struktur im Hintergrund und Verantwortung im Hintergrund. Zu beobachten, was macht denn die kleine Nina oder die große Nina? Guck mal, ist ja ganz interessant. Die kulturellen Aspekte, die klammert die immer total aus. Die geht ja voll auf Naturwissenschaften ab. Ist ja auch stark drin. Aber ganz ehrlich, da ist sprachlich und im kulturellen Bereich. So, da muss ich mal näher hinschauen. Und dann sind wir wieder auf der Beziehungsebene. Und dann sind wir wieder beim Lernen begleiten oder coachen oder wie auch immer. Das entbindet mich in keinster Weise. Meine Rolle verändert sich nur. Meine Verantwortung ist extrem hoch. Genau, und da kann ich auch im bestehenden Schulsystem echt ganz, ganz toll die Kinder begleiten.
Wie löst du dann das Thema, dass ja auch ganz viele sagen, ich muss mit meinem ganzen Stoff durchkommen, ich muss sozusagen das ganze Curriculum gemacht haben und dann auch die Note geben? Das hast du ja sozusagen auch ein Stück weit. Wie löst du das für dich, dass du da trotzdem gut durchfindest und diese neuen Wege eben auch gehst?
Also ich glaube, für mich ist wirklich ein ganz tolles oder ein ganz wichtiger Ratschlag gewesen, formatives Feedback zu geben, den Lernweg wirklich zu begleiten und eben nicht summativ am Ende ein Produkt zu bewerten, von dem ich ausgehe, das müssen ja alle verstanden haben. Den individuellen Lernfortschritt beurteilen zu können, das ist natürlich, ich habe ja gesagt, es gibt so gewisse Rahmenbedingungen, die kann ich nicht verändern. Das ist die Klassengröße, die wird mir zugeteilt. Das sind bei mir die Gleichaltrigen, die zusammenkommen. Das sind bei mir die Fächer, die alle bis, ich bin in der Sekundarschule in Winterberg, bis zur 10. Klasse belegen müssen. Also da ist, ne, aber innerhalb, ich bin Sportlehrer und Gesellschaftslehre unterrichte ich, dieser beiden Fächer. Jetzt werden einige Kollegen sagen, aha, kein Hauptfach. Ja, haben sie auch recht mit. Das gibt mir natürlich ein höheres Maß an Freiheit. Das ist absolut richtig. Und das kann ich dort in diesen beiden Fächern unglaublich gut den Kindern zuteil werden lassen.
Du siehst es ja schon selber, ne? Also man kann das wieder Dinge relativieren oder auch wie
Ja,
Kollegen und
natürlich.
Kolleginnen vielleicht Dinge wieder relativieren würden. Was würdest du dem sozusagen aber auch entgegensetzen, dass man das vielleicht auch in ganz normalen Hauptfächern tun kann?
Ich würde Ihnen genau das sagen, was ich dir gerade gesagt habe. Fahrt mal raus. Fahrt mal nach Aachen, an die vierte Aachener Gesamtschule. Fahrt mal meinetwegen auch nach Berlin. Fahrt mal an die ganzen tollen Schulen in Niedersachsen, in Baden-Württemberg. Guckt euch mal bitte das Gymnasium Theresianum in Mainz an, in Rheinland-Pfalz. Es ist wurscht, egal wo ihr hin wollt, welche Schulform ihr finden wollt, ob es eine berufsbildende Schule ist, ob es ein Gymnasium ist. Also, wie gesagt, das Mindset, also ich habe in meinen Beratungssituationen festgestellt, dass die Bereitschaft, überhaupt mal rauszugehen und sich etwas anderes Gelingendes anzuschauen, häufig daran gekoppelt ist. Das muss aber im selben Bundesland und dieselbe Schulform sein, sonst geht
Ja,
das nicht. Das
kenne
ist ja
ich auch.
das ist ja Grundschule, das ist bei uns nicht möglich. Das ist ja Bayern, das geht bei uns nicht. Also bitteschön, und es gibt wirklich für jede Schulform und in jedem Bundesland die tollen Beispiele. Und dann würde ich sagen, sucht euch Leute, es gibt das Internet, die sozialen Netzwerke sind ein Fundus eine Möglichkeit zur Vernetzung und ein Wissensquell, wo man herausfinden kann, wer macht denn, welche Schule macht denn wie was. Und dann ist es eigentlich, wenn man das herausgefunden hat, was ist vielleicht sogar in der Nähe, was ist für uns machbar, wann kann ich da mal hin, ist es ein leicht, macht es relativ leicht, da mal anzufragen und zu horchen, dürfen wir, darf ich mal, wenn ja, in welchem Rahmen vorbeikommen und mir das mal anschauen. Das würde ich empfehlen. Und gleichzeitig, Nina, würde ich aber sagen, und wenn das nichts für dich ist, dann müsstest du eigentlich auch den Schutzraum haben, dass du erstmal so weitermachen darfst, wie du das für richtig hältst. Aber lass uns darüber im Gespräch bleiben, lass uns darüber im Austausch bleiben, lass uns die Schülerinnen und Schüler bitte mit einbeziehen. Ich glaube, darüber würde ich wenig mit mir sprechen lassen. Beteiligung, Partizipation, das sind Grundwerte und ich glaube, die werden jedem deutlicher denn je in der jetzigen Zeit, was auch das Politische angeht, wenn es um Demokratieerhalt oder Demokratiebildung auch geht. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr drum herum. Ich glaube, da würde ich auch nicht mit mir reden lassen. Ich glaube, das würde ich voraussetzen wollen, sagen, aber dann nimm die Schüler mit ins Gespräch und hör ihnen zu, nimm sie ernst.
Wie ist es so ein Stück weit? Ich würde gerne nochmal da auf ein Argument mit eingehen, nämlich Schüler mitsprechen lassen. Das ist ja auch so ein Stück weit immer so ein Abstand, den man hat zwischen Lehrkraft und Schüler und Schülerin und man ja auch da viel dranhängt mit, wie viel Respekt bringen sie einem entgegen? Ist es noch auf Augenhöhe? Muss Augenhöhe sein? Wie viel Angst oder altes Kennenlernen der Schule spielt da sozusagen mit rein, dass man sich da auch gar nicht traut, diesen Schritt zu machen, den du eben machst, dass du sagst, du beziehst die Schüler und Schülerinnen mit ein?
Ja, da wird Angst eine Rolle spielen. Ich meine, selbst die Wörter schon, also wenn wir über Schule reden, wenn wir über Schüler reden, über Lehrkräfte reden, dann sind die Rollen doch schon klar, die sind doch besetzt, weiß doch jeder, was das ist. Vielleicht braucht es da auch manchmal andere Wörter. Die bei den im San Francisco und im Silicon Valley habe ich dieses Rum, also ich habe das unglaublich positiv wahrgenommen, aber es war so ein Rumgeeiere. Sie haben sich dann doch irgendwie als Schule ja outen müssen, aber haben dann auf ihren Homepages oder wenn sie sich vorgestellt haben von Learning Community oder sonst was gesprochen, aber haben eben dieses Wort Schule umschifft oder schau nach Wood Oesching in die Alemannenschule, wo es nicht mehr die Schülerinnen und die Lehrer sind, wo es halt die Lernpartner und die Lernbegleiter und jeweils auch in der maskulinen und femininen Form natürlich sind. Aber ich glaube wirklich, dass es da auch wirklich um Wording geht, dass das eine Rolle spielt. Dass alleine das umzufirmieren in ein anderes Wort, dass das natürlich nicht bringt. Aber wenn man den Wandel will, dass es dann durchaus Sinn macht, wenn man das pädagogisch auch hinterlegt und vorlebt, authentisch ist, dass es dann wichtig ist, vielleicht auch andere Worte dafür zu finden. Ich hatte heute noch einen Workshop zur Lernraumgestaltung per KI. Und da ist nochmal ganz, ganz deutlich geworden, was eine künstliche Intelligenz, die ja aus, also Intelligenz ist das ja gar nicht, aber das ist aus einer riesigen Datenmenge mit dem Wort Schule assoziiert, wenn sie daraus Bilder erstellen soll. Allein das Wort Schule oder Klassenraum lässt direkt diese 80er-Jahre Fahrschulsituation entstehen, also Sitzreihen mit Pulten für die Schüler, Stühle dran, vorne gibt es die Tafel und das Lehrerpult, ein Ort, der exklusiv den Erwachsenen gehört. Also ich glaube, wir brauchen neue Begriffe. Ich glaube aber grundsätzlich, dass Veränderung, obwohl wir so anpassungsfähig sind als Menschen, dass Veränderung etwas ist, was viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen gar nicht so besonders gerne machen und lieber in dem bleiben, was sie kennen. Und da liegt, glaube ich, auch so der Hase im Pfeffer, zu sagen, wieso es funktioniert. Und dann das Schlimmste, da stellen sich mir am meisten die Nackenhaare auf, das hat mir doch auch nicht geschadet. Also dann kriege ich immer einen Föhn, wenn ich das höre. Das ist so mit das Schlimmste, was du mir entgegnen könntest, wenn du das tätest, was du ja nicht tust. Ja, aber da steckt eine ganze Menge Wahrheit drin. Das ist eine Beharrungsstrategie nach dem Motto, naja, aus mir ist ja auch was geworden und siehst du ja, ne? Und jetzt, dann machen wir es halt immer noch, es wird schon gehen. Nee, eben nicht. Das ist ein, weißt du, was mir passiert ist? Ich habe den Martin Fugmann beim Mittagessen in San Francisco getroffen und da hat er einen Satz gesagt und den würde ich gerne den Lehrerinnen und Lehrern sagen, die so sehr festhalten an dem, es hat mir auch nicht geschadet. Der hat gesagt, Florian, wir müssen in Deutschland, damit wir die Innovation bekommen, weg vom Zuständigkeitsdenken, das ist ja gar nicht mein Job, das muss man anders, außerdem gibt es da die Curricula und ich kann ja gar nicht, hin zu einem Verantwortungsdenken, hin zu einem, wir sehen doch, was auf uns zukommt. Wir können doch schon, wir haben zwar nicht die Kristallkugel, aber wir können doch in vielen Bereichen, ob wir das über die Megatrends machen oder über Zukunftskompetenzen machen, ein 4K-Modell, ob wir uns die Verschriftlichungen OECD-Lernkompass 2030 oder sonst was anschauen, wir können ja schon sehen, was kommt. Wir können aber auch in die Firmen gehen und mit denen sprechen, sag mal, was braucht ihr eigentlich, was kommt gerade, was kommen für junge Menschen bei euch an und was fehlt euch oder was findet ihr toll, wie können wir da... Wir wissen doch eigentlich, dass das Alte, über das wir jetzt sprechen, dass das zwar bestimmt auch wertvolle Dinge hat, die es gilt zu erhalten, aber dass es nicht mehr hinreichend ist, um die jungen Menschen verantwortungsvoll, da bin ich wieder bei dem Wort, auf die Zukunft oder mit ihnen in die Zukunft zu gehen. Wir sind auch ein Teil dieser Zukunft.
Vielleicht passt da sogar dein Hashtag, nämlich zusammen auch in die Zukunft zu gehen.
Zusammen. Ja, also das, wie gesagt, das zusammen hat nicht nur das Partizipative und das Beteiligende in sich, sondern das hat auch das Multiperspektivische. Mhm. Also wer auf die Welt schaut und heute noch glaubt, dass die Welt so ist, wie er oder sie selbst sieht, da gehe ich auch nicht mehr mit. Da gehe ich nicht mit, das geht nicht. Also ganz ehrlich, sprich doch mal mit einer Person, mit einem Menschen, mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Alters, mit verschiedenen Hintergründen, über ein und dieselbe Situation, die sich da vor euch auftut. Oder legt doch mal ein Bild vor diese Menschen und sag mal, was sie darauf sehen. Da kann man doch nicht danach immer noch behaupten, die Welt ist so, wie ich sie sehe. So, und vor dem Hintergrund ist es unerlässlich in meinen Augen, dass wir zusammen auf die Welt schauen, dass wir zusammen auf diese Themen, auch Unterrichtsthemen schauen, dass ich auch in einer Vorbereitung so verantwortungsvoll ich sie als Lernbegleiter oder Lehrer auch durchführe. Unmöglich. Alle Aspekte, alle Dimensionen dieses Themas vollständig betrachten kann. Mhm. Und diese Offenheit muss ich mitbringen und der Blick der anderen Menschen, ja, wer hat denn recht, wenn das ein gegenteiliger Blick ist? Irgendwie haben wir ja beide recht, ne? Und wie bringen wir das jetzt zusammen? Zusammen halt, und das muss unser Ziel sein, das zusammenzubringen und uns nicht zu trennen, uns aufzuteilen. Ja, das kann es nicht sein. Das kann nicht die Zukunft. Für mich in meiner, das ist wieder, ich bin mir sehr bewusst, dass das meine Perspektive ist, aber in diesem Bewusstsein sage ich das hier auch ganz selbstbewusst, das ist nicht, so schaue ich nicht in die Zukunft, so möchte ich auch nicht in die Zukunft schauen. Individualisierung, ja, auch in der Individualisierung der Lernwege, aber das in einer wertigen Gemeinschaft, wo wir auch über die Werte gemeinsam uns verständigen. Und das auf Augenhöhe, das ist nämlich gar nicht immer auf Augenhöhe.
Ich sage, mit dir kann man immer Stunden um Stunden reden. Das ist echt phänomenal, weil du tatsächlich auch schaffst, so viele Räume aufzutun. Und wir hatten ja gesagt, dass wir heute auch nochmal Digital School Story beleuchten, weil für mich damals überhaupt nicht klar war, wie wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, dass ich jemanden wie dich, der sozusagen schon so weit über den Tellerrand schaut, auch begeistern kann, tatsächlich Digital School Story dann doch auch noch auszuprobieren und zu machen. Und da würde ich gerne noch mal einsteigen. Was hatte ich damals gecatcht, zu sagen, das will ich machen?
Also ganz ehrlich, weil ich es erleben wollte. weil ich unglaublich viel Gutes darüber gehört und gelesen habe und mich dann natürlich auch darüber informiert habe. Aber der Deep Dive, der fehlte mir noch so ein bisschen, ne? Also das wirklich mal durchzuführen, zu durchdringen, auch vorzubereiten, zu begleiten und dann zu beobachten, was geschieht während des Prozesses. Und deswegen, also das war gar nicht so schwierig, mich zu catchen. Das war ganz toll, dass wir beide ins Gespräch gekommen sind und dass du mich ja ein Stück weit auch ermutigt hast, das mal ja mit einer Klasse im Endeffekt durchzuführen. Punkt. Das war's. Das war gar nicht so schwierig.
Wenn du jetzt da so drauf guckst, wie war das für dich da, tatsächlich so einzusteigen und zu sagen, so du lässt dich da drauf ein und hast ja dann auch die Materialien angeguckt und das Onboarding und bist ja jetzt heute so in der guten Mitte angekommen
Genau.
ungefähr. Also da ist ja auch, liegt ja noch eine ganze Reise auch vor dir. Aber die Reise hast du schon so toll beschrieben, dass ich gesagt habe, ich würde das so gerne so ein bisschen einfangen, nämlich so ein bisschen die einzelnen Elemente. Was hat das mit dir selber als Lehrkraft tatsächlich gemacht, da drauf oder als Lernbegleiter? Das ist ja auch das, was wir sagen, was wir machen, als Lernbegleiter da mit dabei zu sein. Aber was hast du tatsächlich auch erlebt mit deinen Schülern und Schülerinnen bisher auf der Reise?
Eigentlich habe ich genau das erleben dürfen, worüber wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben, im bisherigen Gespräch. Das ist zum einen das lebenslange Lernen. Also wir haben da alle voneinander gelernt. Ich hab ständig dazugelernt. Das war total großartig. Meine Schülerinnen und Schüler haben ständig dazugelernt. Digital School Story hat es uns leicht gemacht. Ganz einfach, weil das Framework, weil der Rahmen einfach schon steht und da einfach Orientierungspunkte drin sind, Meilensteine drin sind, vorbereitete Materialien drin sind, die uns da einfach den Einstieg leicht gemacht haben. Das Schwierigste war wirklich, das Lehrervideo zu drehen. Also selber den Einstieg, die jungen Menschen damit zu catchen und zu ermutigen, dass gesagt hat, ja, guck mal hier, euer Lehrer, der hat das auch hingekriegt. Jetzt seht mal zu, das werdet ihr ja wohl toppen können, ja. Oder mindestens genauso gut hinkriegen können. Und was ich bisher, du sagst, wir haben noch einen langen Weg vor uns, wir sind in der Mitte angelangt. Das ist schön, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben. Was jetzt schon an Produkten da gerade kursiert, was in den Gruppen gerade schon entstanden ist, irre. Es ist eine helle Freude. Was mir aber besonders gut gefällt, ist, dass das ein Tool ist, Digital School Story für mich, um wirklich auch einen Teil dieser veränderten Haltung zu transportieren. Da geht es auch um Fehlerkultur, da geht es um Iterationen, also sich im Kreise drehen, um voranzukommen. Da geht es um Kommunikation. Nina, ich beschäftige mich in den ganzen Kontexten, in denen ich unterwegs bin, sehr viel mit Zukunft. Im Privaten wie im Beruflichen. Und ich kann dir sagen, und ich habe das heute schon mal gesagt, in zwei Workshops sogar, dass ich Kommunikation für nicht nur eine der zentralen, sondern für die zentrale Zukunftskompetenz halte. Wie kommuniziere ich gelingend? Denn ganz ehrlich, auch wenn wir alle dieselbe Sprache sprechen, verstehen wir uns noch lange nicht. Und das wird so augenscheinlich in den agilen Arbeitsweisen, die in Digital School Story gefordert sind. Wenn es da im Daily Stand-up darum geht, zu berichten, was habe ich letzte Stunde gemacht, was nehme ich mir für heute vor, was sind die Herausforderungen, die ich auf uns zukommen sehe. Und die Gruppenmitglieder sagen, das ist ja abgefahren, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Also, wie kommunizieren wir eigentlich und wie verteilen wir Aufgaben? Wer übernimmt Verantwortung? Für was? Eigenverantwortlich, mit Zeiten, die eingehalten werden müssen, mit wirklich Verantwortlichkeiten. Also, ne, dass man sagt, ich übernehme das für die Gruppe, das ist mein Ding heute und bis zum nächsten Mal meinetwegen auch. Und das können wir schon so, wir machen das auch sichtbar dann über die Kanban-Boards, über die Arbeitsweise mit den Kanban-Boards. Guck mal, das ist unser Ideenspeicher. Das ist noch nicht im Doing, das ist noch To-Do, das wissen wir, aber das sind wir noch nicht dran, das zu sortieren, Aufgaben klein zu zerlegen, also arbeitsfähig werden, auch im Bezug auf Lernen. Ne? Also sich kleinere Pakete zu schnüren, die zu benennen, die sichtbar zu machen, darüber ins Gespräch zu kommen, nach Stärken zu suchen, wer kann das aus unserer Gruppe besonders gut, wer macht das besonders gerne, wer ist stark, mit wem mache ich das oder wer kann das alleine übernehmen, ist total irre. Und dann natürlich wirklich auch die Feedback-Tools, also die Retrospektive mit den Feedback-Regeln auch, dass das eigene Arbeiten unglaublich wertvoll und effektiv reflektieren lässt innerhalb der Gruppen mit Ableitungen für die kommenden Arbeitseinheiten. Also ich bin total begeistert. Ich hab das schon in anderen Kontexten immer mal wieder mit reingebracht und probiert zu etablieren. Und das war nicht so von Erfolg gekrönt. Aber hier steht natürlich auch das Produkt im Vordergrund. Es hat einen unheimlich hohen Aufforderungscharakter. Und auch wenn die Frage kommt, ja, warum müssen wir denn dieses Daily Stand-Up jede Stunde machen, lassen Sie sich trotzdem darauf ein, weil ich sage, fühlt da mal rein, macht das jetzt mal, haltet euch mal daran und guckt mal, was das mit euch und eurer Arbeit in der Gruppe macht. Und Sie sind dazu bereit, weil der Aufforderungscharakter, Sie haben einfach Bock drauf, Sie freuen sich auch schon auf das Treffen mit dem Creator oder der Creatorin, um da ihr die ersten Ergebnisse, die Sie zu dem Zeitpunkt dann stehen haben, zu präsentieren und eine Rückmeldung dazu zu bekommen. Wir hatten das Austauschformat des Speed-Datings jetzt, wo Sie sich gegenseitig, mein Gott, was war das eine große Aufregung, was haben denn die anderen Gruppen und was kriegen wir denn vor allen Dingen auch für Rückmeldung, wertschätzendes Feedback, wo sind wir wieder bei Kommunikation, sind wir wieder bei Formativ und bei Wertschätzung und bei Kommunikation. Also Nina, ich kann dir sagen, es macht irrsinnig Freude und das animiert mich auch, weil ich merke, dass ich da so einen Bock drauf habe und die Kinder so einen Bock drauf oder die jungen Menschen so einen Bock darauf haben, das in anderen Kontexten außerhalb des Gesellschaftslehreunterrichts, das machen wir gerade im Gesellschaftslehreunterricht, anzuwenden, damit es für sie noch verständlicher wird. Also wenn wir Klassentage organisieren, wenn wir Sportunterricht, dass wir da auch schnell mal Aufgaben verteilen, Kanban-Boards, bla bla bla, damit sie einfach noch routinierter werden im Umgang damit, damit sich das für sie noch weniger, wie es so häufig in Schule ist, isoliert anfühlt, sondern dass sie einfach in die Anwendungsszenarien kommen für sich, um das nachhaltig mitzunehmen.
Ja, das ist total spannend, weil wir auch Schüler und Schülerinnen haben, mit denen wir immer oder hin und wieder auch Rückmeldungen kriegen, wo wir dann hören, die haben zum Beispiel das Kanban-Board für sich zu Hause hängen, damit sie sich besser organisieren. Und dann sagst du natürlich, das bleibt eben nicht mehr nur in Schule, sondern es fängt an, eben über die Schulhaustüren hinaus sozusagen auch zu wirken und zu wachsen. Und ich glaube, das ist am Ende auch nochmal was, was eben das Ganze zeigt. Es hat auch mehr mit Alltag vielleicht zu tun, mit dem, was du auch mitnehmen kannst gut und damit leben kannst. Wenn du jetzt sagst, du hast es so schön auf den Punkt gebracht.
Darf ich eine Sache noch ergänzen? Das ist die individuelle, Geschichte. Und weißt du, was ich aber auch unglaublich wahrnehme, ist dieses Zusammen. Dieses Verantwortung für ein soziales Gefäß, was sich Gruppe nennt, zu übernehmen. Für eine Gruppenarbeit zu übernehmen. Also ja, es dient der Selbstorganisation. Aber es dient maximal, ich will das nochmal betonen, auch der Kommunikation, der Abstimmung, der Zusammenarbeit, der Kollaboration an einem und demselben Thema. Und das ist etwas, was diese Methode, dieses Tool Digital School Story aus allen Poren für mich in der Klasse, in der ich es jetzt zum ersten Mal, muss ich ja sagen, durchführe, was da rausstrahlt und was mich grinsend von Gruppe zu Gruppe laufen lässt und horchen lässt, hör mal, oder auch gar nichts fragen lässt, aber einfach nur mal gucken, brauchen Sie mal eine Unterstützung, kann ich Sie irgendwo unterstützen oder Sie kommen zu mir, wo ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriege, weil die so geil zusammenarbeiten. Entschuldige, das musste ich nochmal loswerden.
Nee, das ist richtig gut, aber bevor wir dann zum Produkt springen, dann lass noch mal kurz beim Zusammenbleiben, weil dieses Zusammen, du hast ja auch gesagt, das ist so multiperspektivisch, wie gehen die Schüler und Schülerinnen damit um? Das ist ja gar nicht so leicht tatsächlich dann, diese Sicht von jedem auch mit einzubringen und dann Wirkung oder wirken zu lassen und gleichzeitig auch am Ende zu gucken, wie wirkt sich das dann auf unser Gesamtprodukt sozusagen aus? Wie nimmst du das wahr tatsächlich? Kriegt da jeder Raum?
Das braucht Zeit, das ist Teil des Prozesses. Ich sehe ganz genauso die Schülerinnen und Schüler in Gruppen, die wie immer denken, sie müssen jetzt die Hauptarbeit machen, weil kein anderer macht es ja. Das ist ja ihre Erfahrung aus Gruppenarbeit. Und wenn sie es nicht machen, dann hängen sie nachher mit drin, wenn es schlecht wird oder nicht ihren Ansprüchen genügt. Und es gibt immer wieder auch diejenigen, die denken, ja, ich kann ja hier den Clown machen. Irgendwie meine Gruppe wuppt das schon. Das hat bisher immer geklappt. Und das kann ich mir auch jetzt erlauben. Was sollte denn jetzt anders sein eigentlich?
Was ist da jetzt anders?
Ja, jetzt ist anders, dass man wirklich bei den Daily Stand-Ups und den Retrospektiven bin ich ja nicht dabei. Es ist ja das Feedback, was sie von ihren Peers, von ihren Gleichaltrigen, von ihren Freundinnen und Freunden bekommen. Das macht was mit ihnen. Das macht etwas mit ihnen, wenn sie hören beim Daily Stand-Up. Gestern hat der Ole in meinen Augen fast gar nichts beigetragen zum Gruppenergebnis. Der hat nur, was auch immer. Also der hatte aber auch Gründe, kann ja auch sein, oder der hatte keine Gründe. Auf jeden Fall. Und ich glaube, meine Herausforderung, die ich sehe, ist, wenn der nicht mit ins Rad packt, dann werden wir nicht fertig oder was weiß ich, keine Ahnung. Das ist jetzt konstruiert, das habe ich so nicht gehört. Aber das hat eine andere Wirkung, als wenn da der Herr Kretschmer kommt und sagt: Du, hör mal, Ole, letzte Stunde war aber gar nichts hier, oder? Hör mal, woran lag es denn? Sag doch mal. Also, es hat zumindest eine andere Wirkung. So möchte ich das mal sagen. Und sie merken auch, wie sie einen Beitrag zur Gruppe leisten können, was ihre Stärken sind und wo sie sich aber auch auf andere verlassen können. Auch das merken sie. Und das bildet natürlich nochmal Vertrauen. Ich meine, die sind seit der 5. Klasse, habe ich die, seit der 5. Klasse zusammen. Natürlich gab es da Zugänge, Abgänge und. Aber insgesamt eigentlich eine sehr, sehr gute Kultur in unserer Klasse auch des gegenseitigen Vertrauens. Aber natürlich sind das jetzt auch Neuntklässler und die Pubertät ist noch nicht ganz durch, sagen wir mal so. Zumindest bei den Jungs auf jeden Fall noch nicht. Und ja, es ist das Gegenteil von Konkurrenzdruck. Auch keine Konkurrenz mit den anderen Gruppen, denn die Themen sind individuell gewählt und in den Gruppen, es gibt nicht das eine Thema, was vorgegeben ist. Sie hatten Einfluss und haben immer noch Einfluss auf ihr Thema und die Gestaltung ihres Produkts. Und von daher lassen Sie sich jetzt auf etwas ein, von dem Sie vorher gar nicht wussten, dass sich das lohnt und dass das Spaß macht und dass das einen selber auch noch stärkt, wenn man merkt, wow, ich hätte nie gedacht, dass der Thomas das so gut macht und dass ich mich da auch mal zurückhalten kann. Oder ich hätte nie gedacht, dass mein Beitrag hier in dieser Gruppe auch gewertschätzt wird. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, die anderen können das sowieso besser als ich. Das ist unglaublich. Es macht was mit den Individuen. Das war ja der Aspekt, den du eben auch nochmal deutlich angesprochen hast, die daran wachsen. Aber es macht auch was mit dem Thema Gemeinschaft, also Individualisierung in Gemeinschaft. Irre. Beides erfüllt. Super.
Also ich bin tatsächlich auch gespannt, was du am Ende sagst, wie das eure Klassenkultur sozusagen auch noch mal verändert. Denn auch da wird sich ja wahrscheinlich an den Schräubchen noch ein bisschen was drehen. Also allein schon bei dem, was du jetzt sozusagen auch berichtet oder erzählt hast. Wenn du drauf
Du,
guckst und du hast
schon
ja
jetzt. Schon
von
jetzt, ich muss
jetzt,
ich, schon
echt?
jetzt, ja, also ganz ehrlich, weil diese Sachen mit den Feedback-Regeln, ne, wertschätzendes Feedback, dann haben wir natürlich ja auch irgendwo die gewaltfreie Kommunikation ist ja damit drin, ne, mit Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch, mit den drei Zs, zuhören, 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 mit den drei Ks, kurz, konkret, konstruktiv. Ich habe sie sogar im Kopf, das musst du dir mal vorstellen. So sieht es aus. Aber das haben wir, weil ich habe ja eben gesagt, auch in anderen Kontexten wenden wir das an, damit es einfach authentisch auch und sinnvoll auch ist, einen Sinn hat und damit auch Auswirkungen auf die Klassenkultur weiternehmen kann im Klassenrat. Ich sagte, jetzt pass mal auf, guck mal gerade, wie arbeiten wir denn gerade im Gesellschaftslehreunterricht? Können wir nicht hier in der Runde diese Feedback-Regeln mit übernehmen? Ich halte die für total toll. Und wenn ich das beobachte im Gesellschaftslehreunterricht, im Projekt Digital School Story, macht euch das doch, ist das doch eine gute Lösung. Sollen wir das? Und weißt du, so nimmt das und so fließt das und wird ausprobiert und wird geguckt, passt das zu uns? Übernehmen wir das? Oder was übernehmen wir davon? Oder was halt eben auch nicht? Entschuldigung, dass ich dich da immer unterbreche.
Alles gut, spring da ruhig rein. Das ist ja auch ganz wichtig, dass du das sozusagen machst. Ich würde gerne mal auf das Thema Wirksamkeit und Verantwortung. Das ist ja vorhin schon so ein Stück weit gesagt, dass es eine Verantwortungskultur sozusagen auch braucht bei Lehrkräften. Wie siehst du diese Wirkung zusammen? Auch dies gibt ja jetzt sehr extrem in dem Part bei Digital School Story. Das ist ja für beide Seiten eine ganz andere Wirksamkeit, die man erlebt und erfährt. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist das tatsächlich auch heute?
Also, wie gesagt, zum Thema Verantwortung, glaube ich, habe ich eben schon ausführlich gesprochen. Das ist für mich total wichtig. Und es ist ein Teil von Digital School Story, der kommt, auf den man sich dann auch vertrauensvoll einlassen kann, als Schülerinnen und Schüler und auch als Begleiter in diesem Projekt.
Ist ja auch so ein bisschen was Neues, so Verantwortung zu übernehmen als Schüler und Schülerin, oder?
Ja, natürlich. Also das ist es wirklich, weil es ist ja im Endeffekt gibt es zwar den Rahmen und den Zeitplan, aber wie die Gruppen sich das innerhalb dieses Zeitplans zurechtlegen, es gibt natürlich auch die Meilensteine, die gemeinsam begangen werden, aber bis dahin ist das ihnen selbst überlassen. Und da das nehmen sie am Anfang vielleicht noch gar nicht so ernst, dass sie wirklich diese Verantwortung tragen. Und es ist ja auch eine Bürde manchmal, aber im Endeffekt macht es auch unheimlich viel Spaß, so selbstbestimmt und eigenverantwortlich da arbeiten zu dürfen. Die Wirksamkeit, das musst du mir noch mal ein bisschen erklären, da komme ich gerade nicht ganz mit. Also wie meinst du das mit der Wirksamkeit?
Naja, man erlebt ja natürlich plötzlich, dass man selber verantwortlich ist und wie hinterher auch du sozusagen eine Wirkung, die von den Schüler und Schülerinnen zu ihrem Produkt, die natürlich auch auf dich rübergeht. Also du erlebst ja auch eine Form von Wirksamkeit, wenn du sozusagen eine Methode mit anwendest, mit der die Schüler und Schülerinnen arbeiten, dann ist das für dich ja auch eine Wirkung, die erzielt wird, die natürlich auf dich abstrahlt mit, krass, wenn ich das so mache, dann kriege ich auf einmal einen ganz anderen bunten Blumenstrauß vielleicht. Der zurückgespielt oder der mir geschenkt wird im Vergleich zu vorher. Und das ist ja auch eine Wirksamkeit, die Schüler und Schülerinnen untereinander einerseits erfahren, aber natürlich am Ende dann sozusagen auch gruppenübergreifend, wenn man gemeinschaftlich auch die Produkte mit präsentiert oder wie man auch im Speed-Dating sozusagen miteinander umgeht. Da ist es ja schon das erste Mal so, dass ich jemandem anderen Einblick gebe in das, was man sozusagen gemacht hat und man da natürlich auch plötzlich Wirkung verspürt.
Ja, aber mannigfaltig. Ne? Also das ist ja, wir haben jetzt aber ganz viele Wirkungen oder Auswirkungen auch, von denen ich jetzt schon berichten kann, einfach auch schon gesprochen. Das ist, zum einen ist das wirklich eine Methode, auch eine Arbeitsmethode zur Selbstorganisation und aber auch zur Gruppenorganisation. Und Kollaboration. Also das ist wirklich eine Sache, wo ich sagen würde, da wirkt Digital School Story. Und dann kommt halt der Aspekt des gemeinsamen Umgangs miteinander, Feedback, Sprachregelungen, Vertrauen, Stärkenorientierung, ne, solche Geschichten. Mhm. Einfach sich selbst auch bewusst zu werden, ja, was kann ich eigentlich gut? Und wie kann ich das einsetzen, um uns hier voranzubringen? Und natürlich darüber, dass man die Stärken der anderen auch kennenlernt, zu wissen, und wenn ich mal an meine Grenzen gerate, wer ist denn da die geeignete Ansprechperson? Das hat doch hier schon so gut geklappt. Jetzt traue ich mich nochmal, auf Sie oder auf ihn zuzugehen und zu bitten, hör mal, kannst du mir das nochmal erklären? Kannst du mir das nochmal zeigen? Kannst du mir bitte dabei helfen? Kannst du mich dabei unterstützen? Und dann sind wir natürlich ganz schnell bei dem Wir, ne? Dann wächst was zusammen. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt zum ersten Mal dabei. Du merkst das, ich sprudle gerade vor Begeisterung so etwas über, weil ich schon auf verschiedenen Wegen probiert habe, ähnliche Wirkungen zu erzeugen und jetzt hier einfach ein Tool von euch nutzen kann, zur Verfügung habe, mit dem endlich sich die Wirkung einstellt, auf die ich immer so gehofft habe, die mir so wichtig ist, die ich so wichtig halte für die Zukunft der jungen Menschen als Individuen, aber auch in unserer Gemeinschaft, die sich dann vielleicht Gesellschaft nennt.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt gehen, nämlich Produkt. Jetzt wird ja hier auch von den Jugendlichen tatsächlich ein Produkt geschaffen, was da am Ende sozusagen auch mit rauskommt. Wie schätzt du das sozusagen ein oder wie wichtig ist das für dich, wenn du jetzt mal auf die Schüler und Schülerinnen blickst, dass tatsächlich auch sowas rauskommt, mit dem vielleicht dann nachher auch andere Schüler und Schülerinnen auch lernen können?
Also eine Produktorientierung halte ich, und zwar eine authentische Produktorientierung, halte ich für maßgeblich für zukunftsfähige Bildung. Das ist auch in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, für die ich ja maßgeblich auch stehe und die auch einen Rahmen und Orientierungsrahmen, Handlungs- und Orientierungsrahmen für meine Arbeit bildet. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Bildung für nachhaltige Entwicklung im Speziellen ist unerlässlich. Da muss eine idealerweise authentische Produktorientierung vorhanden sein und die haben wir hier. So, das sollte idealerweise eine Blaupause sein für uns, um die Produkte natürlich zu variieren, um im Endeffekt sich in die Lage versetzt zu fühlen, auch andere Produkte in Angriff nehmen zu können und kollaborativ erstellen zu können. Ich kann mir, also ich glaube, die Digital School Story, wie gesagt, das, also ich meine, TikTok ist einfach ein soziales Netzwerk, das so dermaßen zieht, ja. Also dass alle anderen sozialen Netzwerke sich ja fragen, wie haben die diesen Algorithmus geschrieben? Warum funktioniert das so, wie es funktioniert?
Den ja gerne jeder hätte.
Den ja gerne jeder hätte, ganz genau, den aber keiner kriegt. Und im Endeffekt ist das ein Medium, was auch aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ist. So, und das ist schon mal ziemlich geil, weil darum geht es in jedem Lehrplan, die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lebenswelt aus ihrer Lebenswelt abzuholen, mit Themen aus ihrer Lebenswelt in Berührung zu bringen. Und somit ist ein TikTok-Video, wo ganz viele Menschen, auch junge Menschen im Speziellen, darüber nachdenken, wie stelle ich mich oder wie möchte ich mich überhaupt darstellen? Möchte ich mich und wenn ja, wie in sozialen Netzwerken und auf TikTok eventuell darstellen? Da wird ja auch Handwerkszeug, also ganz jetzt eben war mal viel auf der Meta-Ebene und was entsteht da so alles, aber da wird ja auch einfach Handwerkszeug benötigt. Ne? Und da geht es von Sprache, also was ist unsere Storyline, was wollen wir überhaupt erzählen? Vorher natürlich die Recherchephase, jetzt die möchte ich gar nicht außer Acht lassen. Dann aber, wie übersetzen wir das in eine reduzierte Form? Was sind überhaupt die Kernaspekte, die wir übrig behalten wollen? Wie bringen wir das in eine Storyline? Wie setzen wir das handwerklich um im Dreh? Welche Nachbearbeitungen gehören da noch rein, um das noch eindrücklicher zu machen? Und ja, insofern ist das, dieses Produkt ist hochattraktiv. Und das habe ich ja eben auch schon mal durchklingen lassen, dass die gewisse Menschen, müssen wir immer dieses Daily Stand-up? Ja, macht es bitte. Probiert es, lasst es mal wirken auf euch. Probiert es bitte aus, traut euch das auszuprobieren und lasst uns im Nachgang eine Reflexion darüber machen, ob das euch wirklich weitergeholfen hat oder ob das allen weitergeholfen hat oder ob es auch Leute gibt, die sagen, also für mich war es nur furchtbar nervig und ich habe es aber immer netterweise mitgemacht. Aber, und jetzt kommt das Aber, also über dieses hochattraktive Produkt werden einfach Arbeitsweisen erlernt und Handwerkszeug erlernt, das dann natürlich auch auf andere Produkte total easy angewendet werden kann. Und das muss der Weg sein. Es kann ja nicht immer das TikTok-Video hinten rauskommen. Die werden ja müde irgendwann. Das ist ja furchtbar. Wir müssen ja dann, und dann sind wir
Genau,
bei.
deswegen soll es ja auch nur zweimal in der Schulzeit
Ja,
versucht sein und nicht
ja.
permanent. Es soll ja
Nicht.
auch attraktiv bleiben.
So, und dann, wenn man das nämlich weiterdenkt und dann auch weiter umsetzt, dann ist das die Startrampe, ne? Dann ist das die Startrampe.
Ich finde es ganz cool, weil du damit eigentlich das sagst, was wir auch so gesagt haben, weil damit kann man eigentlich gut legen, weil damit ein gutes Fundament geschaffen wird, wenn man Digital School Story tatsächlich macht und sich darauf einlässt. Und ich würde gerne noch mal einen Sprung machen. Du hast ja jetzt auch gesagt, es sind Methoden, die auch sozusagen, es sind ja unterschiedliche Methoden, die auch zusammenkommen, die am Ende die Lernmethode Digital School Story ausmachen. Und jetzt ist mir jemand wieder mal begegnet, der quasi auch gesagt hat, naja, Methoden alleine, das belegen ja Studien, die verändern ja nichts. Was ist aber so anders hier bei Digital School Story, dass die Veränderung tatsächlich passiert darüber, dass man das anwendet?
Also ich behaupte, du musst schon dich da reinfuchsen im Sinne von, du musst ein Verständnis für Digital School Story entwickeln. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bin ja noch Frischling, aber ich behaupte jetzt einfach mal, und das wird auch nicht der goldene Weg für alle die pauschal richtige Methode sein. Das ist ja das, was ich eben sagte. Also die Menschen sind hoch unterschiedlich. Zu mir passt das und ich glaube, das passt zu einer ganzen Menge Leute auch. Und wenn man sich da rein fühlt, wirklich rein fühlt, das versteht, dann, ja. Also dann ist das zwar ein Tool, also vielleicht gehe ich dann mal weg von dem Wort Methode, dann gehe ich mal zu einem, das ist ein Tool, ein Werkzeug, was ja, die Startrampe ist, eine unglaublich großartige Unterstützung. Wir haben ja gerade selber darüber gesprochen, du kannst das nicht dauerhaft immer wieder zirkulär wiederholen, darum geht es ja auch gar nicht, sondern du sprachst gerade von zweimal, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu vertiefen, um das noch mal
Genau.
tiefer zu verankern. Aber dann muss man sich bewusst sein, dass die Arbeit weitergeht. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Und da geht es um etwas Größeres. Wenn ich sage, think big, dann geht es wirklich um die Kultur in der Klasse, dann geht es um die Kultur in der Schule und dann geht es um ja, lokale und regionale Bildungslandschaften, um Netzwerke, die in der Digitalität, in der wir leben, weltweit, weltumspannend aufgebaut und gepflegt und genutzt werden können. Und das ist einfach, also einfach zu sagen, guck mal, hier ist doch Digital School Story, damit wird alles gut, das ist die Pille, nimm sie einmal und schon ist gut. Nein, das kann nicht funktionieren. Also da musst du schon, du musst halt weiterdenken. Und da bin ich wieder bei dem Zuständigkeits- und Verantwortungsdenken. Ich kann natürlich sagen, ja, aber dann haben die das aber von Digital School Story nicht zu Ende gedacht. Das ist ja, das hört ja dann einfach auf. Also jetzt ist es ja vorbei und jetzt, weißt du, das ist ein Zuständigkeitsdenken eventuell und sagen, ja, aber dann müssten die mir ja jetzt ein Nachfolgeprogramm und für unsere Schule und am besten so und so, sonst funktioniert. Nein, das als Chance wahrzunehmen, Digital School Story, das auszuprobieren, danach, wie ich das eben auch gesagt habe, auch mit den Schülerinnen und Schülern mal zu reflektieren, ist das was, was war da anders, was habt ihr beobachtet, wo, ne, was hat das verändert? Sollen wir das nochmal machen? Sollen wir das in anderen Kontexten, mit anderen Produkten, aber einer ähnlichen Arbeitsweise? Ich glaube, das bedarf es, es bedarf also eines Bekenntnisses, eines Commitments auch nach dem Motto, wir wollen neue Arbeitsweisen langfristig etablieren und vielleicht sogar strukturell bei uns in der Schule verankern. Dann ist Digital School Story in meiner aktuellen Wahrnehmung ein so guter, einfacher Einstieg da rein, der dich nicht befreit von einer Weiterbildung und von einer Weiterbeschäftigung auch noch mit alternativen Methoden und wo ist das überhaupt einzubetten und wo ist das überhaupt sinnvoll? Ja, das ist ja auch nicht das Allheilmittel. Wie gerade läuft es nicht bei dir in der Klasse, mach mal Digital School Story. Also verstehst du, es muss schon eingebettet werden in das große Ganze. Think big, da machen wir es zusammen und vor allen Dingen machen wir was. Das ist gut und dann knüpfen wir daran an und freuen uns und gucken irgendwann mal zurück und sagen, guck mal, und weißt du was? Weißt du noch, wie es angefangen hat? Da. Digital School Story. Let's celebrate.
Das ist echt cool, weil du hast alle Hashtags sozusagen nochmal mit reingepackt, wieder die zu Beginn auch waren. Also
Aber
ich würde die tatsächlich mit unterschreiben. Also was ich vielleicht als Hashtag nochmal mit ergänzen würde, wäre neugierig, weil du bist unglaublich neugierig und tatsächlich aber auch wissbegierig. Also nicht nur mit Wissen, da bleibt man stehen, sondern mit Wissen, wie kann man Dinge weiterentwickeln und drauf schauen. Und ich glaube, das macht es tatsächlich dich auch so spannend, als Gesprächspartner zu haben und mit dir in die Welt der Räume, der verschiedenen Räume und Perspektiven tatsächlich einzutauchen. Danke dafür. Ich habe
herzlichen Dank.
zwei abschließende Fragen an dich noch. Und
Unbedingt.
zwar eine Frage, wenn du mal in deine Vergangenheit zurückspringst, in deine Schulzeit, welcher Gedanke kommt dir sofort in den Kopf?
Also wirklich, dass ich das Gefühl hatte, ich kann meine Stärken überhaupt nicht ausspielen und meine Interessen gar nicht verfolgen.
Danke fürs Teilen. Wenn du jetzt mit mir in die Zukunft gucken möchtest, nochmal, was wäre dein Traumbild von Schule? Also wie muss Schule für dich tatsächlich sein? Was darf da auf gar keinen Fall fehlen, wenn das auf einer grünen Wiese neu gebaut würde, die Schule der Zukunft?
Dann würde ich sie, dann müsste die Wiese schon irgendwo in der Mitte des Dorfes oder der Stadt oder des Veedels oder des Quartiers sein. Dann wäre Schule ein Ort, der quasi wie ein Hub zur Verfügung steht, allen Menschen, die diesen Hub besuchen wollen. Und aus dem junge Leute ausströmen in die Umgebung und in den die Leute wieder zurückkehren, der ein Treffpunkt ist. Der Expertinnen und Experten, der einladend ist, der ein Wohlfühlort ist, der Expertinnen und Experten anzieht, weil sie gerne da sind und weil sie sich gerne austauschen und der insofern barrierefrei ist, als dass er also auch ein inklusiver Ort sein sollte, aber vor allen Dingen barrierefrei sein sollte, dass keiner ausgeschlossen ist, diesen Ort zu besuchen. Das wäre großartig und der wirklich auch den Menschen offen steht, die, so wie denn die Schulpflicht, einfach mal davon ausgehen, dass das alles so bleibt, die Schulpflicht absolviert haben und die trotzdem da noch ab und an oder regelmäßig vorbeikommen, weil sie sagen, es ist einfach cool da und ja, ich lerne da einfach immer noch was dazu. Oder ich habe was Neues gelernt, das bringe ich jetzt mal dahin.
Also es ist ganz spannend, der Gedanke, weil was wäre das doch so schön, wenn man so einen Ort hätte, wo man tatsächlich nochmal gerne mit zurückgeht und der nicht so schreckbehaftet ist. Also für mich war das tatsächlich auch eines der fürchterlichsten Erlebnisse, zu sagen, ich gehe irgendwie in diese Schule zurück, weil das war super, das Abi zu haben und wegzugehen und nicht wieder die Schule zu betreten. Und ich glaube, das macht oder tut auch was mit Menschen, wenn man sozusagen Schule eben nicht als Abschreckung sieht und sagt, ich will da unbedingt weg und nicht mehr da sein, sondern dass man tatsächlich Schule als Erlebnisraum auch sieht, der vielleicht auch im späteren Alter noch eine ganz andere Rolle spielen kann.
Wünschenswert. Wie gesagt, damit nochmal ganz deutlich, nicht laissez-faire, verantwortungsvoll und auch mit einem Leistungsanspruch. Und dann ab dafür Schule im Mittelpunkt oder als Teil der Gesellschaft. Ja, das wär ein Träumchen.
Ja, finde ich auch. Kann ich unterschreiben. Und sag vielen Dank an der Stelle. Und wir sprechen unbedingt wieder. Und zwar, wenn du dann auch tatsächlich Digital Disco Story abgeschlossen hast. Und dann geben wir da auch nochmal Einblicke. Und ich sag vielen Dank für das spannende Gespräch, das wir hatten.
Danke, liebe Lina, für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.